Erster Workshop Algebra. Unser Spitzname, den Mara sich liebevoll ausgedacht hat, ist, was war nochmal Mathe? So nach ein paar Monaten Pause, jedenfalls für einige, nicht für alle. Ich weiß, einige haben zwischendurch sehr viel gemacht. Da möchte man sich vielleicht an einige Dinge nochmal erinnern. Und vor allem möchte man vielleicht das auffrischen aus der Linienalgebra, was jetzt relevant sein könnte. Was für Fragen haben Sie? Ein paar Sachen habe ich schon gekriegt jetzt und habe auch heute Morgen fleißig Podcast-Folgen aufgenommen. Aber trotzdem sammle ich jetzt wie immer zu Beginn, was Sie alles brauchen. Los geht's.
Ich habe mich zuvor jetzt nicht damit beschäftigt, nochmal die Normstruktur, die wir in Linienalgebra angefangen haben, vergleichen mit der, die wir jetzt anwenden.
Oh, okay.
Norm, Funktion, lineare Algebra versus euklidischer Ring. Aha. Das, ich weiß, wie ich das beantworten werde. Ich befürchte, dass das ein bisschen unbefriedigend sein wird, aber das ist Absicht. Was haben wir noch?
Ich weiß nicht, ob es jetzt was für ein Workshop ist, aber es gibt eine Wohnung vielleicht nochmal.
Faktorstrukturen? Hatte ich zu gepodcastet, aber können wir trotzdem machen. Klar, also.
Was noch?
Sie sind hier, Sie wissen, warum Sie hier sind.
Zum Beispiel sind
wir haben noch eine Dreiviertelstunde und das ist noch nicht genug. Okay, das stimmt nicht. Ich könnte darüber leicht eine Dreiviertelstunde reden, aber das wollen wir nicht. Wir wollen vielleicht noch ein weiteres Thema haben. Die Alternative ist, dass wir das erstmal abarbeiten und dann gucken, wie viel Zeit wir noch haben und was unterwegs noch so für Fragen bekommen sind. Das geht auch. Ich sehe Nicken und ich sehe eine Meldung.
Könnte ich vielleicht mal so ein simples Beispiel für den euklidischen Algorithmus?
Habe ich gepodcastet heute Morgen. Kann ich trotzdem machen?
Ja.
Dann haben Sie zwei verschiedene. Okay.
Ja, das kriegen wir ganz leicht erledigt. Dann machen wir erstmal und gucken dann, wo wir stehen. Das dann mache ich nur mündlich. Oh, ich habe noch was.
Gibt es noch weitere Möglichkeiten, Ringeigenschaften kürzer nachzuweisen als alle einzelnen, zum Beispiel Matrizen und Isomorphismen?
Es gibt das Teilringkriterium, das häufig, darf ich das direkt mündlich beantworten, ohne das jetzt ausführlich schriftlich? Das ist eine super Frage, Dankeschön. Möglichkeit 1. Die Menge, die wir betrachten, lebt in einer Struktur, die wir kennen und von der wir Dinge ableiten können. Dann ist immer intelligent, das zu benutzen. Stichwort Teilringkriterium. Und wir werden auch gleich hier sehen, dass es gut ist, wenn man weiß, dass irgendwas in einem Körper lebt, zum Beispiel. Möglichkeit 2, Homomorphismen. Manche Mengen, die wir betrachten, sind Bilder von irgendwas unter einem Homomorphismus und dann kann man von der Ausgangsstruktur Eigenschaften übertragen. Ergibt das Sinn? Wir können da auch gleich ein Beispiel zu machen, falls das gewünscht wird. Aber das sind so die Klassiker. Also man hat Abbildungen, die einem Eigenschaften liefern, sodass man da was abkürzen kann. Und das ist ein Spezialfall davon, ist übrigens der Übergang zu einem Faktorring. Denn da sage ich ja immer, irgendwas vererbt sich aus dem großen Ring. In Wirklichkeit könnte ich auch sagen, ja, das vererbt sich, weil es eine Abbildung gibt von dem großen Ring in diese Faktorstruktur und über die Abbildung vererben sich Sachen. So könnte ich auch argumentieren. Das mache ich momentan noch nicht so oft, aber wir kommen langsam dahin, dass ich auch mit Ihnen so argumentieren kann. Und das andere ist Untergruppe, Teilring, sonst was von einer größeren Struktur. Das sind so die klassischen Ideen, die Sie jetzt schon kennen, die Sie jetzt schon benutzen können. Hilft das ein bisschen weiter?
Ja, nur das mit der Vererbung würde mich interessieren.
Ja, können wir gleich gerne nochmal näher darauf eingehen. Dann mache ich aber noch einen Punkt dazu. Und ich habe einen Kommentar. Noch eine Anmerkung, ja?
Was man halt noch besprechen
kann. Aha. Gut, Moment, Eigentlich ist es glaube ich, dass mir das nicht öfter passiert, oder? Vererbung. Und andere Tricks schreibe ich mal. Und was kann man auch verdienen?
Teilen mit Rest, bei den ganzen tauschen Zahlen. Also, das ist im Endeffekt beim euklidischen Algorithmus ja auch so ein bisschen.
Und deswegen mache ich das auch nicht mit Ihnen, denn das sollen Sie sich tatsächlich selber in einer Übungsaufgabe aneignen, was da passiert. Ja, das ist wirklich was, da finde ich, das muss man selbst erleben, was da passiert, ansonsten ist es nur halb so lustig.
Das ist Beispiel
für
die
ganzen
Forschungszahlen nicht so.
Ja, ja. Nee, da nehme ich Ihnen tatsächlich eine Lernerfahrung weg, wenn ich das mache. Denn es ist eine Sache, mit der Sprache des euklidischen Algorithmus und Teil mit Rest in Z mit Betrag zu arbeiten. Das machen wir gleich. Das ist eine gewohnte Umgebung und Sie gucken nur ein bisschen anders drauf. Aber das erste Mal sowas in einem anderen Ring zu machen, das ist eine so prägende Lernerfahrung, dass ich Ihnen da wirklich was wegnehme, wenn ich da vorgreife. Das möchte ich. Das sollen Sie selber rausfinden. Da bleibt es ganz anders hängen. Wirklich.
Jetzt? Darauf komme ich einfach mal zurück. Hier oben. Ich gebe Ihnen einen Denkanstoß. Und das ist ansonsten was, das könnte man mal vertiefen, ist aber dann vielleicht eher ein Thema mal für eine Sprechstunde oder so und nicht. Überlegen, also man. C ist ein Körper, aber man kann C ja auch als Vektorraum auffassen. Und mein Denkanstoß ist, sich zu überlegen, ob die Normfunktion, die wir in ZG haben, die man ja ausdehnen könnte auf eine Funktion von ganz C nach N0, ob es da einen Zusammenhang gibt oder ob man sich da die Frage stellen kann, kann man das anders interpretieren? Kann man das eher analytisch interpretieren und ist dann in der Nähe von dem, was wir zum Thema Norm, Skalarprodukt und so weiter in der linearen Algebra besprochen haben. Das so als Appetizer, das möchte ich Ihnen mitgeben. Weil ich glaube, dass es mehr Spaß macht, da selber ein bisschen rumzuspielen. Und außerdem wäre das was, wenn ich da jetzt in der Tiefe viel zu sagen wollen würde mit guten Beispielen, dann müsste ich da selber kurz drüber nachdenken und das habe ich jetzt vor dem Workshop nicht gemacht. Ja.
Ich habe gerade eine Frage, warum bildet die Normfunktion, wenn man die komplett auf C erweitert, auf N0, wenn ich auf R?
Entschuldigung, R größer gleich 0. Verzeihung. Ja, von ZI ist es N0, von ganz C wäre es R größer gleich 0. Okay. Denn man hat immer noch eine Summe von 2 Quadraten, das heißt, ich bin zwar vielleicht nicht ganz zahlig, aber ich bin auf jeden Fall nicht negativ. Danke, sehr gute Korrektur. Dankeschön. Okay.
Was möchte ich als nächstes machen? Ich möchte als nächstes diese beiden Punkte besprechen und zwar zusammen. Was ist ein Integritätsbereich? Welche Eigenschaften außer den ganz fundamentalen Ringeigenschaften brauche ich noch, um mich Integritätsbereich nennen zu dürfen? Was muss ich erfüllen? Ja?
Kommutativität, Einzelelement und Unteilbarkeit.
Richtig. Danke, da haben noch mehr Leute mitgesprochen, das finde ich super. Kommutativität bezüglich der Multiplikation. Einzelelement, die andere ist klar, genau, Sie haben es schon völlig richtig gemacht, das andere muss man nicht dazu sagen. Einzelelement, das bezieht sich auch auf die Multiplikation. Und Nullteilerfreiheit, was ist nochmal Nullteilerfreiheit? Wer erklärt das kurz? Dann definieren wir Nullteiler und sagen dann, Nullteilerfreiheit heißt, es gibt sowas nicht.
Ja.
Das können wir machen. Und dann darf danach jemand noch eine andere Formulierung anbieten. Also Teamwork.
Also ein Element A aus dem Ring heißt, oder aus dem Ring R heißt Nullteiler, wenn das A nicht Null ist.
Es ist selber nicht Null und?
Und es ist ein B aus dem Ring existiert, der selber nicht Null ist, sodass das Produkt beider aber Null ist.
Genau so ist es. Vielen Dank. Und jetzt könnte man sagen, Nullteilerfrei heißt, dass es sowas nicht gibt. Wie kann man es anders formulieren?
Es gibt im Ring keine zwei Elemente, die mit der zweiten Verknüpfung, also zwei Elemente ungleich Nullelement, die mit der zweiten Verknüpfung das Nullelement ergeben.
Mhm. Mir fällt noch eine dritte Formulierung ein. Wem fällt noch eine weitere Formulierung ein? Wenn ich mir, ja? Das ist ganz witzig, ja. Ja, so könnte man das formulieren. Multiplikation mit einem Ringelement ergibt nur dann 0, wenn das Ringelement 0 ist. Und das schließt den Fall ein, dass man mit dem Nullelement angefangen hat. Ja. Meine Formulierung ist so ähnlich. wenn ein Produkt 0 ergibt, dann muss mindestens einer der beteiligten Faktoren 0 sein. Anders geht das nicht. Und so wird häufig Nullteilerfreiheit definiert. 0 kommt in einem Produkt nur dann raus, wenn mindestens einer der Faktoren 0 ist. Oh, mir fällt gerade noch eine Formulierung ein. Die Menge der von 0 verschiedenen Elemente ist unter Multiplikation abgeschlossen. Ah, das ist nochmal anders, oder? Das ist nochmal anders. Okay, jetzt haben Sie also 10 Varianten. Und das ist was Besonderes in einem Ring. Und das haben wir gesehen, als wir uns komische Matrixringe angeschaut haben. Es gibt komische Matrixringe, die kommutativ sind und ein Einzelelement haben, aber bei denen es eben auf merkwürdige Weise passiert, dass man zwei Matrizen kombiniert, die beide nicht die Nullmatrix sind, aber es kommt die Nullmatrix raus. So, da haben wir schon Beispiele zu gesehen. Wenn Sie mehr Beispiele sehen möchten von komischen Ringen, dann sagen Sie es mir und dann kann ich eine ganze Serie von Podcast-Folgen nur dazu machen. Wie kann ich garantieren, dass ein Ring keine Nullteiler hat? Was für mathematische Objekte kennen wir, die keine Nullteiler haben und die ich benutzen kann, um Ringe zu finden, die keine Nullteiler haben? Irgendwelche Ideen? Sie haben sich gemeldet und dann doch wieder nicht. Was haben Sie gedacht?
Ich?
Ja?
Im Körper? Über Ringe, die im Körper leben.
Das hätte von mir sein können. Körper sind Ringe. Und Körper sind nullteilerfrei. Das haben wir ziemlich zu Beginn in der linearen Algebra schon festgehalten. Das heißt, Körper sind immer Beispiele für Integritätsbereiche. Denn in Körpern gibt es ein Einselement. Ansonsten hätte ja die multiplikative Gruppe kein neutrales Element. Das heißt, das muss es geben. Die multiplikative Gruppe ist außerdem adisch. Das heißt, es ist auch ein kommutativer Ring. Und die Nullteilerfreiheit kriegen wir daher, dass wir mit der Multiplikation eine Gruppe haben, wenn wir die Null rauswerfen. Deswegen habe ich vorhin diese andere Formulierung benutzt. Nullteilerfreiheit kann eben auch ausgedrückt werden als alle Elemente ohne Null sind unter Multiplikation abgeschlossen. Ansonsten haben wir keine Chance, da eine Gruppe zu bekommen. Körper sind also immer Integritätsbereiche und das ist eine Klasse von Beispielen, wo Sie sich bedienen können. Sowohl die Kommutativität als auch die Nullteilerfreiheit vererben sich sofort auf Teilringe. Die einzige Eigenschaft, die sich möglicherweise erstmal nicht vererbt, ist, dass es ein Einzelelement gibt. Aber ansonsten können Sie sich einfach bedienen und können sich Teilringe anschauen von Körpern, gucken nach, ob das ein Teilring ist mit dem Teilringkriterium und wenn ja, dann ist es schon mal sofort kommutativ und nullteilerfrei und dann muss man nur noch nach dem Einzelelement gucken. Hilft Ihnen das weiter? Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir bei Z nie explizit Nullteilerfreiheit nachgeprüft haben, sondern wir wissen einfach, Z ist eine Teilmenge der Körper Q und R und sonst was, das sind Körper, die sind nullteilerfrei, Z ist ein Integritätsbereich. Kommutativ ist klar, 1 Element ist die Zahl 1, nullteilerfrei. Oh, jetzt schreibe ich noch was. Also, was haben wir? Körper sind immer Integritätsbereiche. Teilringe von Körpern sind kommutativ und nullteilerfrei. Das heißt, das Einzige, worauf wir achten müssen, ist das Einzelne. Da schreibe ich jetzt mal den einzelnen Fragezeichen, denn das ist das Einzige, wo man gucken muss. Und Z ist eine plus mal, ganz normal, wie wir es als Ring halt kennen, ein Integritätsbereich. Das ist also ein Beispiel, ein ganz konkretes, mit dem wir schön arbeiten. Und als Beispiel dieser Zwischenbemerkung hier schreibe ich jetzt noch Z hin. Z in der ganzen gaussischen Zahl mit plus und mal. Wie kann ich sehen, dass das ein Integritätsbereich ist? Mit welchem Argument komme ich da schnell hin? Irgendwelche Idee? Liegt das irgendwo drin? Können wir da irgendwas benutzen?
Ich
Okay, wenn Sie jetzt nochmal für mich wiederholen, was das eigentlich ist, dann sehen wir auch, wo das drin ist. Also, woraus besteht dieser Ring? Was für Zahlen liegen da drin?
Die ganzen deutschen Zahlen.
Ja, und wie sehen die aus?
Das sind ja einfach komplexe Zahlen, wo sowohl der Realteil als auch der Imaginärteil ganz aus ganzen Zahlen besteht.
Richtig. Vielen Dank, denn an der Art, wie Sie es geschrieben haben, konnte man schon hören, wo das drin liegt. Genau, das ist eine Teilmenge von C. Und C ist ein Körper und deswegen ist das automatisch kommutativ und nullteilig. Jetzt ist nur noch die Frage, gibt es ein Einzelelement? Denn dann sind wir fertig, dann haben wir den Integrationsbereich. Ja, gucken Sie doch mal, gibt es da ein Einzelelement? NZI? Was ist denn das Einzelelement des Körpers C? Körper haben ja immer eine 0 und eine 1. Die 0 von C ist die Zahl 0. Was ist die 1 von C? Das Einzelelement. Welches Element verhält sich in den komplexen Zahlen bezüglich Multiplikation neutral? Welche Zahl? Ja, das ist so einfach, dass man denkt, bin ich jetzt blöd? Kann es das sein? 1 plus 0i, also 1. Genau. Die komplexe Zahl 1. Die verhält sich bei der Multiplikation neutral, ist also das 1-Element des Körpers C und glücklicherweise ist 1 ganzzahlig, das heißt, das ist auch eine ganze gaußsche Zahl, die 1 liegt hier drin. Dann verhält sie sich da natürlich auch neutral und deswegen können wir uns als nächsten Trick merken, Teilringe von Körpern, die das 1-Element des Körpers enthalten, sind sofort Integritätsbereiche und das haben wir hier gerade erfolgreich angefangen. Hilft Ihnen das weiter? Ich glaube, Sie hatten die Frage gestellt, Beispiele für Integritätsbereiche. Jetzt haben Sie quasi massenweise Beispiele. Ist das okay? Jetzt kommt ein Warnhinweis und das ist dann eine Überleitung zu Vererbung und Tricks. Faktorringe von Integritätsbereichen sind nicht immer Integritätsbereiche. Oh, was geht denn da schief? Hat jemand ein Beispiel für mich? Faktorringe von Z verstehen wir schon so ein bisschen. Hat jemand ein Beispiel für mich für einen Faktorring von Z, der nicht nur zweierfrei ist? Ist irgendwie gemein, oder? Ist so schön, wenn sich Eigenschaften so vererben. Aber ich behaupte jetzt, dass Nullteilerfreiheit das leider oft nicht tut. Ja? Und man multipliziert, indem man die Vertreter multipliziert. So, und wie kommen Sie drauf, dass das nicht nullteilerfrei ist?
Weil z plus 2 mal z plus 3 gleich z plus 6 wäre.
Vorsicht, das, was Sie gerade gesagt haben, sind keine Elemente dieses Faktorings. Wie sehen die Elemente des Faktorings aus?
Das ist dann.
Wiederholen Sie es nochmal, vielleicht habe ich mich auch verhört.
Wie z plus 3 ist.
Was ist z plus 3?
Das sind die von der.
Z plus 3 ist die Menge aller ganzen Zahlen und dann alle immer plus 3 gerechnet. Das ist die Menge aller ganzen Zahlen. Das ist kein Element des Faktorings.
Das heißt,
Aber Ihre Idee ist genau richtig. Sie müssen jetzt nur, also nochmal, wir müssen das jetzt zusammenbasteln. Jemand hilft Ihnen jetzt und sagt Ihnen das richtige Element des Factorings, an das Sie nämlich, glaube ich, gedacht haben. Welches Element meint er?
Ich weiß nicht.
Welches Element meint er?
Ich vermute mal 6z plus 2.
Ja, 6z plus oder 3, ich weiß nicht, ob Sie gerade 3 gesagt haben, aber das meinen Sie. Sie meinen nicht die Menge der ganzen Zahlen plus 3, sondern die Menge aller Vielfachen von 6 plus 3 oder anders gesagt, die Menge aller ganzen Zahlen, die dann teilen mit 6 in das 3 lassen. So, 6 mal z plus 3 ist ein Element dieses Faktorings. Ich nenne ihn jetzt mal R. R ist der Faktoring, der ganze. Also nicht nur z, sondern wirklich der Faktoring. Dieses Ding liegt in R. Ja.
Ich weiß vermutlich, welche die Elemente in dem Faktoring aussehen. Ich glaube, das sind alle die, die beim Teilen durch 6 keine Last 0 haben.
Nein, die Elemente des Faktorings sind selbst Mengen. Und das ist ein Element. Das ist die Menge aller Zahlen, die beim Teilen durch 6 plus 3 lassen. Und die ist ein Element des Faktorings. Und die anderen Elemente sind die anderen Mengen von Zahlen, jeweils mit vorgegebenem Rest.
Ach so, okay.
Ja. 6 mal z oder auch 6 mal z plus 0, das ist die Menge aller Ganzzahlen, die Vielfachen von 6. Und das ist ein Element von R, aber halt nur eins. Die anderen sind auch wieder. Danke, das war gut, dann hätten wir sonst gleich aneinander vorbeigeredet. Jetzt kombinieren Sie das mal, sodass man sieht, dass das ein Nullteiler ist.
Mit 6z plus 2.
So, Moment. Die erste Frage, die wir klären müssen, ist: Ist das das Nullelement von R?
Nö.
Nö, warum nicht?
Weil das sich nicht bezüglich der Addition der Nullelemente zeigt.
Man könnte auch sagen, ich kenne das Nullelement und das ist es.
Ja, 6z plus 0 wäre das
nicht. Genau, 6 mal z plus 0 ist das Nullelement und das ist nicht dasselbe wie das, denn 0 und 3 sind nicht nur verschiedene Repräsentanten, sondern es sind verschiedene Repräsentanten, die sich nicht um ein Vielfaches von 6 unterscheiden. Zwei Zahlen repräsentieren hier nur genau dann das gleiche Ringelement, wenn sie sich um ein Vielfaches von 6 unterscheiden. 5 und 11 repräsentieren die gleichen Nebenklassen. Minus 1 und 5 auch. 2 und 8 auch. Aber 0 und 3 nicht. Denn die Differenz von 0 und 3 ist kein Vielfaches von 6. Ergibt das Sinn? Deswegen ist das nicht das Nullelement von R und deswegen ist auch das nicht das Nullelement von R. Aber wenn ich jetzt multipliziere, dann steht da auf einmal als Repräsentant 3 mal 2 und das ist 6 und dann wird es auf einmal das Nullelement, denn 6 repräsentiert die 0 in diesem Faktor. Ha, das heißt, das ist ein Ring mit Nullteilern und das hätte man vielleicht nicht gedacht. Das ist immerhin ein Faktor von Z und Z hat keine Nullteiler. Da geht also was kaputt. Ich möchte jetzt einmal festhalten, auch im Zusammenhang mit dem Satz, den wir am Ende der letzten Vorlesung gezeigt haben, da mit diesem Faktorring gedöns. Die Kommutativität eines Rings vererbt sich auf alle Faktorringe. Ein Einselement zu haben, vererbt sich auf die Faktorringe. Nullteilerfrei zu sein, vererbt sich nicht. Z hat beides. Z hat Faktorringe, die nullteilerfrei sind und welche, die es nicht sind. Und eine der spannenden Aufgaben in der Algebra-Vorlesung wird sein, die zu unterscheiden. Also zu verstehen, welche Ideale uns nullteilerfreie Ringe liefern und welche Ideale uns keine nullteilerfreien Ringe liefern. Das wissen wir jetzt vielleicht noch nicht oder vielleicht haben Sie ein Bauchgefühl, aber können es noch nicht beweisen. Aber bald können wir das. Das dauert nicht mehr lange und ist Gegenstand der Algebra-Vorlesung. Ich möchte nochmal festhalten, dass das, was einen Integritätsbereich ausmacht, alles Eigenschaften sind, die mit der Multiplikation zu tun haben. Wir fassen die additive Struktur da gar nicht an, sondern diese drei Eigenschaften, kommutativ, Einzelelement, Nullteilerfrei, sind alles Eigenschaften, die mit der Multiplikation zu tun haben. Vielleicht hilft Ihnen das als Eselsbrücke, um sich das irgendwie zu merken. So.
Das ist nicht gut für die Zeit, aber können Sie das nochmal ganz kurz erklären?
Klar. Was muss man für Nullteiler nachprüfen? Sie haben es vorhin ja auch selbst nochmal erklärt. Das sind Elemente im Ring, die nicht Null sind, aber deren Produkt Null ist.
Ja.
Also muss ich jetzt das Produkt dieser beiden ausrechnen und mich davon überzeugen, dass es das Nullelement ist in dem Ring. Dann machen wir das doch mal. 6 mal z plus 3 mal 6 mal z plus 2 ist nach den Rechenregeln im Faktoring 6 mal z plus das Produkt der beiden Repräsentanten. Soweit einverstanden? So funktioniert die Multiplikation im Fach nicht. Ich schreibe es einmal hin, 3 mal 2, damit Sie sehen, wie ich auf einen Repräsentanten gekommen bin. Das heißt, es ist 6 mal z plus 6. Und jetzt muss ich mich daran erinnern, wie diese Mengen aussehen. Das heißt also, das sind alle ganzzahligen Vielfachen von z, jeweils noch plus 6. Aber das sind dann ja auch wieder Vielfachen von 6. Das heißt, das ist das gleiche wie 6 mal z plus 0. Und das ist die 0 im Faktor in R. Besser?
Ich kann mir das vorstellen, das ist die 0 im Faktoring R.
Also das sind alle Elemente im Faktoring bezüglich der Addition. Okay. Wenn ich irgendwas damit addiere, ändert sich das nicht. Ja. Und das können Sie sich auch anschaulich vorstellen. Wenn Sie, ich würde es jetzt nochmal aus, damit es möglichst veraltern bleibt. Wenn Sie eine ganze Zahl nehmen, die dann teilen durch 6 einen vorgegebenen Rest haben, und Sie addieren eine durch 6 teilbare Zahl, dann hat das, was rauskommt, wieder den gleichen Rest wie die Zahlen, die Sie angefangen haben. Und das beschreiben wir in Faktoring. Und Sie sehen jetzt auch, dass die Beschreibung in Faktoring einfacher ist als all diese Worte, die ich gerade gesagt habe. Deswegen sind Faktorstrukturen für uns nützlich. Sie machen uns vielleicht erstmal Angst, aber was wir da beschreiben, ist dann sehr kurz und es fängt etwas ein, was man sonst mit sehr vielen Worten mit Teilen mit Rest erklären muss. Ergibt das Sinn? Was für Fragen haben Sie da? Denn wir wollten über Vererbung sprechen und ich habe jetzt nochmal erzählt, gewisse Sachen vererben sich, sowas wie Kommutativität bei Verknüpfungen vererbt sich an Faktorstrukturen, dann Neutralität von Elementen vererbt sich, so 0, aus 0 wird halt das von 0 repräsentierte Ding, aus 1 wird das von 1 repräsentierte Ding, diese Neutralität bei den Verknüpfungen bleibt erhalten, nur für deine Freiheit vererbt sich. Ja.
Wenn in R alle Zahlen, die mal 6 mit allen möglichen Resten da wieder drin sind, warum sind das dann nicht alle Zahlen?
R besteht nicht aus ganzen Zahlen, sondern R besteht aus Mengen von Zahlen. Die Elemente von R sind nicht Zahlen, sondern Mengen.
Aber ist das die Menge zusammen dann nicht die Menge der ganzen Zahlen?
Nein.
Was ist der
das ist eine Menge von Mengen. Ich kann Ihnen R einmal hinschreiben, dann sehen Sie den Unterschied. Menge, die besteht aus den Mengen. Jetzt brauche ich ganz viele Buchstaben. 6 mal a plus 6 mal a plus 0 schenke ich mir, wobei a aus z kommt. Das ist die erste Menge. Die zweite Menge ist die Menge aller 6 mal b plus 1, wobei b aus z kommt. Die nächste Menge, sehen wir jetzt, was passiert?
Ja, aber wenn man diese Mengen jetzt alle als Vereinigung schreiben würde, wären es nicht.
Ja, aber das dürfen Sie ja nicht. Die Menge dieser Mengen ist nicht dasselbe wie die Vereinigung dieser Mengen.
Okay.
Ich mache gleich ein Beispiel für Sie. Entschuldigung, soll ich das fertig schreiben oder
jetzt machen Sie
nach? Okay. So, aber auf jeden Fall ist es eine Menge von Mengen und ich versuche jetzt den Unterschied deutlich zu machen. Wenn Sie die Menge hinschreiben, n und 3, dann ist es jetzt die Menge, hier die ganz natürlichen Zahlen enthält, als Element, nicht als Teilmenge, und die Zahl 3. Das ist eine etwas komische Menge. Ich wüsste nicht, wofür die jetzt gut sein sollte, außer als Beispiel. Die Vereinigung können Sie gar nicht bilden. Sie können n nicht mit der Zahl 3 vereinigen. Das geht gar nicht. Sie können die Menge n nur mit der Menge vereinigen, die 3 enthält, und dann kommt wieder n raus. Aber Sie sehen, dass Sie nicht einfach die Elemente dieser Menge irgendwie vereinigen können. Das geht nicht. Insbesondere ist diese Menge nicht dasselbe wie die Vereinigung, zum Beispiel von n mit der Menge, die 3 enthält. Das sind wirklich unterschiedliche Sachen.
Okay.
Das also bitte auseinanderhalten. Elemente und Teilmengen einer Menge muss man wirklich schön im Kopf sortiert getrennt lassen. Und ich verstehe, dass das hier komisch ist, weil man sich so denkt, ja wieso, jetzt sehe ich doch alle ganzen Zahlen. Die sind im Prinzip nur sortiert. Das stimmt zwar, aber sie sind halt nicht sortiert und stehen dann da als einzelne Zahlen, sondern sie sind sortiert und stehen dann da quasi als Schubladen, wo Zahlen drin sind. Es ist eine Menge von Schubladen, nicht eine Menge einzelner Zahlen. Hilft Ihnen das?
Ja.
Ich mag Schubladen. Und richtig Bücher. Okay, zum Thema Vererbung. Da habe ich jetzt ein bisschen was erzählt. Hat es erstmal aufgereicht? So, also über Teilmengenzeug, das haben wir jetzt bei Integritätsbereichen gesehen, und über Homomorphismen kann man einiges machen. Über lange Faktorgruppe ist ja auch nur ein Homomorphismus, aber Vorsicht, manche Eigenschaften vererben sich nicht oder eben nicht so, wie man denkt. Was ich zum Beispiel machen kann, ist, da ist einfach nur die Frage, ob das wirklich die Arbeit spart. Ein Beispiel bringe ich noch für Sie. Ich denke mir jetzt was aus. Sagen wir, ich habe einen Matrizenring und der Matrizenring sieht so aus. Menge aller Matrizen A, 0, 0, A und A ist eine ganze Zahl. Sagen wir mal, das ist meine Menge und ich werde jetzt gefragt, ist es ein Ring und wenn ja, was für Eigenschaften hat der? Dann habe ich vielleicht ein Bauchgefühl, ich weiß nicht, ob Sie ein Bauchgefühl haben. Und dann habe ich zwei Möglichkeiten, was ich mit diesem Bauchgefühl mache. Möglichkeit 1, ich setze mich hin und versuche alles, was ich so glaube, explizit zu zeigen, zu Fuß. Möglichkeit 2, ich suche etwas, was ich kenne und versuche eine geschickte Abbildung zu finden. Von wo könnte ich vielleicht geschickt darin abbilden, damit sich vielleicht irgendwelche Rechenregeln übertragen, die nicht alle nochmal zu Fuß nachrechnen muss. Ich muss es ja auch alles hinschreiben. Jedes Mal schreibe ich ja diese 2x2-Matrizen hin. Das nervt ja auch irgendwann. Hat da jemand eine Idee? Alle, also alle mit ganzzahligen Einträgen zum Beispiel. Genau. Da hätte ich dann das Teilmengenargument. Das ist die eine Möglichkeit, danke. Sozusagen nach oben in eine größere Struktur. Dann könnte ich sagen, diese größeren Matrizen bilden einen Ring mit Matrizen, Addition und Multiplikation, und dann muss ich mir nur das Teilkriterium angucken, das kann ich machen. Genau. Also das ist eine Möglichkeit. Teilen von, ich missbrauche jetzt die Notation aus der linearen Algebra. M2 kreuz 2, normalerweise darf ich da keinen Körper reinschreiben, ich missbrauche das jetzt und schreibe Z da rein. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Und manchmal ist die geschickter. Das kommt drauf an. Ich glaube, hier ist vielleicht das Teilmengenkriterium sogar besser. Aber je nachdem, was man für Eigenschaften zeigen will, kann es auch sein, dass es sich lohnt, ich nenne das in der T, eine Abbildung zu definieren. Und zwar in diesem Fall würde ich das machen von Z. Einfach E von Z nach T. Und ich sage, dass eine ganze Zahl auf die dazugehörige Matrix abgebildet wird. Warum nicht? Und dann gucken wir mal, ob das sinnvoll ist und ob uns das nützt. Alle Z aus Z ist Z und Alpha. Die Matrix, die ich kriege, wenn ich Z da reinschreibe, so wie das da steht. Warum nicht? Und jetzt gucke ich, was es mit den Verknüpfungen macht. Ich weiß ja, dass Z ein Ring ist mit Plus und Mal. Und jetzt kann ich hoffen, dass ein paar dieser Ringeigenschaften sich dann darüber schieben lassen mit dieser Abbildung. Aber Eigenschaften überschieben geht eigentlich nur bei Homomorphismen. Also schaue ich, ob die Homomorphie-Eigenschaft erfüllt ist für Ringe. Naja, und da starren wir einmal hin und sehen, ja gut, wenn ich hier addiere, dann addiere ich halt hier. Und das ist dasselbe, als wenn ich die Matrizen addiere und genauso bei der Multiplikation. Das heißt...
Können Sie das nochmal wiederholen? Wie Sie ja das... Wir wissen, dass Z ein Ring
Genau. Z ist ein Ring. Wenn ich Eigenschaften rüberschieben will, irgendwo anders hin, dann brauche ich einen Ringhomomorphismus oder mindestens für die additive Gruppe einen Gruppenhomomorphismus, damit ich wirklich sinnvoll Infos rüberschieben kann. Wir können ja mit der Gruppenstruktur anfangen. Wir haben Z mit Plus als Gruppe und wollen jetzt Infos rüberschieben zu T mit der Matrizenaddition. Also gucke ich, ob die Abbildung Alpha sich mit der Addition verträgt und sehe, ja, das verträgt sich. Das heißt, es ist schon mal ein Gruppenhomomorphismus von Z mit Plus zu T mit Matrix Plus. Und dann vererbt sich schon mal ganz viel Zeug. Ich muss jetzt also nicht mehr nachrechnen, dass das eine Gruppe ist, sondern ich kann das rüberschieben mit der Abbildung. Das ist doch total praktisch. Ich sehe das Nullelement, das ist das Bild von Null. Ich sehe die Inversen, das sind die Bilder der Inversen. Alles vererbt sich einfach, das ist doch total praktisch. Und dann kann ich überlegen, geht es mit der Multiplikation auch? Das ist jetzt eine Hausaufgabe für Sie. Wenn ja, dann schiebt sich auch die Ringstruktur rüber. Und dann ist ja nur noch die Frage, erwische ich ganz T oder erwische ich nur eine Teilmenge? Das heißt, ich muss mich jetzt noch fragen, ist das subjektiv? Aber ich hoffe, dass Sie alle gemeinsam mit mir sehen, dass das eine subjektive Abbildung ist. Egal, welche Matrix da steht, ich kann immer diese ganze Zahl, die da steht, als Gruppe nehmen. Okay? Ergibt das Sinn? Das ist nochmal eine andere Möglichkeit. und eine, an die man vielleicht erstmal nicht denkt. Wir sind so dran gewöhnt, Teilringkriterium und so nach oben zu gucken. Aber manchmal lohnt es sich auch, sich was anderes zu suchen, dessen Struktur man kennt und dann geschickt eine Abbildung zu definieren. Hilft mir das weiter?
Ja, was war jetzt vorsubjektiv nochmal bei der Multiplikation?
Ich habe Ihnen als Aufgabe gegeben, sich zu überlegen, ob man auch eine Verträglichkeit mit der Multiplikation hat. Denn wenn ja, dann könnte man das Assoziativgesetz für die Multiplikation mit rüberschieben, man könnte das Einzelelement rüberschieben, man könnte ja, sich noch andere Sachen überlegen, Distributivgesetz, was man halt so braucht. Aber dafür muss man erst die Verträglichkeit haben, nur dann funktioniert der Transport. Und jetzt wird vielleicht nochmal deutlich, warum ich strukturerhaltende Abbildung so wichtig finde und warum die generell in der Algebra so eine große Rolle spielen. Wenn man gute Abbildung hat, muss man weniger rechnen. Sie hat noch eine Frage oder eine Anmerkung?
Nee?
Okay, aber jemand anders, Sie.
Ja, also ich habe jetzt so einen Verhältnismus, das übertragen ich auf die Eigenschaften des Bildes.
Genau, jedenfalls auf das Bild. Man muss dann immer noch gucken, ob das Bild alles ist. Aber wenn die Abbildung subjektiv ist, dann schon. Also dieser Trick, der funktioniert am besten, wenn man eine Abbildung vor Augen hat, die subjektiv ist, sodass man sich sicher ist, dass man hier auch alles bekommt. Und dann kann man gucken, welche Eigenschaften schieben sich rüber. Und all diese Eigenschaften hat man dann im kompletten Bild. So, einfach noch so aus der Trickkiste. Was für Fragen haben Sie dazu noch? Meine Kreide streikt schon wieder. Ich brauche mal ein neues Stück. Okay. Mini-Beispiel für den euklidischen Algorithmus.
Darf ich noch eine Frage? Es ist doch kommutativ. Also das ist
plus oder mal?
Mal.
Mhm.
Und das ist alles vererbt.
Ja, wenn man Verträglichkeit mit der Multiplikation hat, die muss man halt einmal nachrechnen, dann vererbt sich alles. Das heißt, man kriegt sofort aus in den Hilfsbereich.
Alles.
Naja, zumindest kommutativ mit 1.
Ja.
Null Teilerfreiheit muss man separat nachprüfen, denn wir haben da oben gesehen, dass das schief gehen kann. Der Übergang von Z zu R ist ein Homomorphismus, ein Ringhomomorphismus, der nicht Null Teilerfreiheit von Z nach R transportiert. Leider. Also Vorsicht, Homomorphismen transportieren viel, aber nicht alles.
Okay.
Und es ist eine interessante kleine Hausaufgabe für Sie, sich den Unterschied zu überlegen. Wir haben hier gesagt, es kommt auf Subjektivität an. Vielleicht ist Alpha ja noch mehr als subjektiv. Vielleicht transportiert Alpha tatsächlich noch mehr gute Ringeigenschaften. Und dann überlegen Sie mal, was ist der Unterschied zu der Abbildung, die man da oben bräuchte? Nämlich der Übergang von Z in den Faktor in Z mod 6 mal Z. Was ist der Unterschied? Warum gehen da Eigenschaften kaputt? Aber hier bleibt sehr viel, sehr schön erhalten. Das sind ganz tolle, fortgeschrittene Fragen. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass wir jetzt gemeinsam mit dem Thema und mit den Zusatzfragen da uns so hin entwickelt haben. Das ist super. Sie erarbeiten sich gerade einen ganz tollen Blick auf einige Themen, die jetzt in der Vorlesung noch kommen. Das ist schön. Das hätte ich selber nicht so schön vorbereiten können, didaktisch. Euklidischer Algorithmus. Achso, und dann möchte ich noch fragen, ob das Thema Modulo durch das Beispiel Z Modulo 6 Z jetzt gut genug wiederholt worden ist. Okay, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Spaß mit Teilen mit Rest. Das Podcast vor dem Beispiel war glaube ich 11 und minus 4. Und es ist lustiger, wenn man eine negative Zahl dabei hat. Also nehme ich jetzt minus 13 und 7. Einverstanden? Ich teile minus 13 mit Rest durch 7 und mache den euklidischen Algorithmus, weil ich DGTs finden möchte. Okay? Also minus 13 und 7. Wir suchen DGTs. Und ich zeige Ihnen jetzt, in der Podcast-Folge habe ich es auch so gemacht, da habe ich zwei alternative Wege aufgezeigt. Denn man kann einmal das klassische Teilen mit Rest machen, wo die Reste mindestens 0 sein sollen. Man kann aber auch eine verallgemeinerte Fassung machen, wo man nur darauf achtet, dass der Betrag kleiner wird. Und dann kann man ja auch negative Zahlen als Reste zulassen. Und wir machen einfach mal beides. Und wir sehen, dass die Wege ein bisschen unterschiedlich sind, aber dass natürlich die gleichen DGTs rauskommen, sonst wäre das Verfahren ja Mist. Gut, ich teile. Welche Zahl teile ich denn mit welche? Was sagt denn unser Satz aus der Vorlesung, mit welcher Zahl ich hier anfangen soll? Bitte reden Sie mit mir, auch wenn Sie sich unterfordert fühlen. Womit fange ich an? Teile ich jetzt 7 mit Rest durch minus 13 oder teile ich minus 13 mit Rest durch 7? Was sagt der Satz? Nochmal.
Also vergleicht die beiden
Beträge. Ja. Und dividiere ich durch die Größe oder durch die Kleine?
Durch die Kleine.
Durch die Kleine, genau. 13 ist der Betrag hiervon, das ist größer als 7, das ist der Betrag davon. Das heißt, ich teile jetzt minus 13 mit Rest durch 7. Minus 13 ist die kleinere Zahl, aber der Betrag ist größer als der von 7. Das heißt, ich habe jetzt R0 ist minus 13, R1 ist 7 und ich fange an damit, dass ich R0 mit Rest durch R1 teile im Sinne des euklidischen Algorithmus in Z. Und wie ich gerade schon gesagt habe, gibt es 2 Möglichkeiten, aber auch die zweite Möglichkeit wird genauso anfangen. Mit minus 13 und 7. Jetzt muss ich also keinen Rest machen. Und jetzt nehme ich erstmal die Variante, dass ich versuche, Reste zu haben, die mindestens 0 sind. Dann schreibe ich jetzt also minus 13 als, wie möchte ich das machen? Minus 14 kann ich doch benutzen. Ich könnte machen minus 2 mal 7, das ist minus 14 und dann habe ich noch den Rest 1 sozusagen, also plus 1. Das ist okay, oder? Das darf ich machen. Und 1 als Rest erlaubt, denn der Betrag von 1 ist kleiner als der Betrag von 7. 7 mal das wird das für geteilt. Das heißt, 1 ist jetzt unter R2 und jetzt teile ich als nächstes R1 durch R2 den Rest. Das sagt uns der Algorithmus. Also schreibe ich jetzt 7 gleich irgendwas mal 1 plus Rest und sehe, ich schreibe einfach 7 gleich 7 mal 1, ich brauche keinen Rest und bin fertig. Das heißt, hier ist jetzt schon 0 erreicht. Das heißt, 0 ist R3 und dieses I aus dem Satz ist jetzt einfach frei, denn da habe ich 0 erreicht, zum ersten Mal. Und jetzt sagt der Satz, dass das R, was wir gerade vorher hatten, also R2, das ist die 1, ein Klischee ist von den beiden Zahlen, die wir angefangen haben. Das sagt der Satz. Und wenn Sie drauf gucken, sehen Sie ja auch, dass minus 13 und 7 außer 1 und minus 1 keinen weiteren gemeinsamen Teil haben. Das heißt, wir haben erwartet, dass da jetzt 1 oder minus 1 rauskommt, oder? Und jetzt machen wir den anderen Weg, wo mir egal ist, ob die Reste vielleicht auch mal negativ sind, Hauptsache der Betrag passt. Dann kann ich das nämlich auch schreiben als minus 1 mal 7 minus 6. Kann ich auch machen. Das geht auch, dann habe ich sozusagen als Rest minus 6. Betragsmäßig ist das immer noch kleiner als 7, das heißt, das hätte ich auch nehmen dürfen. Und ich sage Ihnen das deshalb, weil ich weiß, dass Leute unterschiedliche Vorlieben haben, wenn es um kleinen Rest geht, wie man da ergänzt. Also ob man immer plus irgendwas machen will oder ob man auch sowas erlaubt. Und Sie sehen jetzt mit mir zusammen, dass beides funktioniert. Das heißt, hier ist jetzt R2 gleich minus 6. Und der Betrag von minus 6 ist kleiner als der Betrag von 7, das heißt, es ist okay. Und jetzt teile ich R1 mit Rest durch R2 und schreibe also 7 gleich, na, wie mache ich das? Da kann ich zum Beispiel machen minus 1, 2 minus 6, dann komme ich auf 6. R3 ist 1 und jetzt passiert das gleiche wie drüben. Im nächsten Schritt habe ich den Rest 0. Das sehen Sie, oder? Wenn man da einmal 1 drin hat, ist man fertig. Im nächsten Schritt kommt dann immer 0 raus. Einfach weil ich ja dann als nächstes minus 1 mit, weil ich als nächstes minus 6 durch 1 teile den Rest. Und dann habe ich halt minus 1 und Rest 0. Das heißt, ich weiß jetzt schon, dass das hier gleich 0 ist. Und dann habe ich wieder 1 gekriegt als CGT. Ich hätte es hier auch anders machen können und wäre dann hier auch was Negatives bekommen, dann hätte ich schon weitermachen. In der Podcast-Folge mache ich Beispiele zu ähnlichen Dingen. Einmal so mit Resten, einmal so. Das eine dauert länger, das andere geht schneller, aber in beiden Fällen ist klar, wann man Null erreicht, und es ist klar, dass man davor ein GT rauskommt. Hier ist es zweimal dasselbe gewesen. In meinem Podcast-Beispiel war es so, dass da einmal 1 und einmal minus 1 rauskam. Und wir wissen ja, dass Assoziierte von GGTs auch immer GGTs sind. Das heißt, beide Antworten geben die gleiche Menge an GGTs, die wir da finden. Und Time and Rest ist in anderen Regeln einfach ein bisschen aufwendiger. Man muss ein bisschen mehr Nebenrechnung machen und so ein bisschen rumprobieren. Aber das Konzept ist das gleiche. Sie müssen da auch einfach nur gucken, passt meine Zerlegung, stimmt die Gleichung, die da steht? Und ist das Ding, was ich da als Rest deklariert habe, normmäßig kleiner als das Ding, durch das ich geteilt habe? Soweit erstmal? Babybeispiel?
Dann müssen wir das mit R0 und R1 so, genau so machen, wie Sie das machen?
Ich würde es am Anfang zum Üben machen. Und dann kann man aber, wenn man zum Beispiel eine Übungsaufgabe aufschreibt, sagen, okay, ich führe das jetzt nach und nach durch und erkläre immer nur vor der nächsten Gleichung, was ich jetzt mache. Also zum Beispiel, ich teile mir 13 mit Rest durch 7 und dann ich teile 7 mit Rest durch 1, die Gleichung hinschreiben und immer nur einmal gucken, ob das stimmt mit dem Betrag oder mit der Normfunktion, je nachdem, was Sie da gerade benutzen, damit man erkennt, dass es Teilen mit Rest ist im Sinne des euklidischen Algorithmus und dass es nicht nur irgendwelche Gleichungen sind. Und dann, in dem Moment, wo da 0 auftaucht, einfach sagen, okay, mit Satz bla, oder Sie schreiben am Anfang, ich folge dem Verfahren aus Satz bla bla bla, und dann sagen Sie am Ende, mit Satz hm, ist jetzt das Ding von vorher, das auch immer das dann war, ein GGT. Also 2, 3 Kommentare dazu und dann passt. Jedenfalls würde ich es so korrigieren. Was für Fragen haben Sie noch dazu? Wer hat das in der Schule schon mal gesehen, so oder so ähnlich? Okay. Ich habe irgendwo was gesehen, waren Sie das? Ja.
Wenn wir das in der Übungsserie machen, dürfen wir das denn so relativ formlos machen und müssen denn alles in Satzform aufschreiben?
Ich würde es so nicht abgeben. Okay. Das war jetzt für Sie und das ist Workshop-Plenum und da erlaube ich mir so ein bisschen schmierzettelmäßig zu arbeiten.
Okay. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher, als wenn man dann irgendwie so 100.000 Sätze dasteht.
Ja. Wie immer, oh wow, okay, das wird jetzt eine große Aussage, die ich so vielleicht nicht stehen lassen möchte. Wie sehr oft in gut aufgeschriebener Mathematik ist es so, dass es am Ende eine Kombination ist aus Abkürzungen, also zum Beispiel Gleichungen und ausformulierten Sätzen? Ich kann ja mal gucken, ob ich das spontan reparieren kann. Such ist ein GDT von diesen beiden Leuten in Z. Wir verwenden Satz, hat jemand den Satz gemacht, nicht? Aus der Vorlesung? Dann Beispiel 2.10 und dann bin ich mir nicht sicher, war es 2.11, 2.12? Ich kann sonst auch nachgucken. 2.11, danke. Wir verwenden Satz 2.11. Und dann kann man jetzt zum Beispiel so anfangen. So, und danach die Gleichung hinschreiben. Die erste Gleichung ist das. Also ist 1 gleich mal 2. Wenn Sie noch eine Frage haben, ja?
Frau Kuhnhoff hatte gesagt, dass uns am Ende des zweiten
Kapitels. Wer hat das gesagt?
Imke?
Ja.
dass uns am
einem des zweiten Beispiels jetzt klar sein sollte, warum 1 keine Primzahl ist. Jetzt habe ich gestern die Vorlesung nachgearbeitet, weiß jetzt nicht, ob mir das gestern klar, also mit der Vorlesung von gestern klar war oder nicht.
Vielleicht nicht in der Vorlesung von gestern, aber in einer der Vorlesungen, die sich mit dem Kapitel 2 bewegt haben. Ja. Das ist eine sehr schöne Abschlussfrage.
Nächste Frage.
Wiederholen Sie die Frage nochmal.
Warum ist 1 keine Primzahl?
Das weißt du nicht.
Ich würde sagen, dass es mindestens 2 Antworten gibt. Es gibt einmal die Antwort, man guckt sich die Definition von Primzahlen an und schaut und sieht, dass die 1 ist nicht erfüllt.
Ja, ja, aber mit Hilfe der Vorlesung.
Und dann, genau, dann gibt es noch die Möglichkeit, sich zu überlegen, wenn ich jetzt ringtheoretisch denke, wie möchte ich jetzt Primzahl interpretieren? Als Primelement oder als irreduziertes Element? So, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Wenn ich das als Primelement interpretiere, dann stelle ich jetzt also die Frage, ist die Zahl 1 im Ring Z ein Primelement? Diese Frage können Sie mir beantworten. Was gehört zur Definition eines Primelements? 3 Eigenschaften, und Sie dürfen das gerne arbeitsteilig machen. Gerne bis zu 3 Menschen. Primelement, Primelement, Primelement. Oh, toll. Das ist eine ganz tolle Frage. Jetzt müssen Sie alle nochmal in Ihr Skript gucken. Oder ins Buch. Man kommt ran. Aus dem Uninetz über die Bibliothek kommt man ins E-Book ran. Sie können da jetzt alle schon reinschauen.
Jetzt schon?
Ja, jetzt schon. Und im Mathe-Treffpunkt wird es bald ein Exemplar des Buchs geben mit persönlichen Anmerkungen von mir, wenn ich Fehler finde.
Das ist ganz
viel. Also, Primelement. Es gibt 2 Sachen, die reflexartig kommen sollten. Und danach kommt dann die Eigenschaft, über die man vielleicht kurz nachdenkt. Nur mal so. Und bei irreduzibel genauso. Ja?
Es ist ungleich 0, keine Einheit.
Ungleich 0, keine Einheit. Und die interessante Eigenschaft ist, wenn es ein Produktteil, Teil des einen der Faktoren ist. So, was ist denn mit der Zahl 1? Nicht 0? Ja, okay. Einheit? Genau, 1 ist eine Einheit und deswegen nicht prim. Und genauso beantworten wir die Frage nach Irreduzibilität. 1 ist auch nicht irreduzibel im Z. Aus dem gleichen Grund, weil es eine Einheit ist. Okay. Schön, dass wir es nochmal wiederholt haben. Danke für diese Frage. Letzte Chance. Ich laufe natürlich auch gleich noch ein Stündchen da rum, da wo Sie Ihre Aufgaben bearbeiten in Teams. Dann können Sie mich auch noch löchern. Ja?
Nee, alle müssen, habe ich das richtig verstanden? Alle müssen dort die Themen sagen.
Fast. Die meisten Leute definieren Primzahlen als natürliche Zahlen. Primzahlen, ja, ja, ja. Primzahlen im Sinne der Zahlentheorie. Und dann würde ich sagen, alle irreduzibelen Elemente von Z sind Primzahlen oder das Negative einer Primzahl. -2 ist irreduzibel im Z. Genau, und dann ist die nächste Frage, in welchen Ringen die Begriffe irreduzibel und prim das gleiche bedeuten. Wir werden in Z sehen, dass das ein Ring ist, wo das gleiche bedeutet, aber es gibt andere, wo es auseinanderfällt, haben wir auch schon Beispiele gesehen, das ist die nächste interessante Frage. Das heißt, wir versuchen Ringe zu verstehen anhand der Eigenschaft, ob da die Begriffe prim und irreduzibel dasselbe sind oder nicht. Okay, erstmal, dann danke und dann sehen wir uns vielleicht gleich.